Hundesport und Gesundheit. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es spricht für euch Britta Reiland. Leinenführigkeit. Das ist das Thema, was ich heute mit euch besprechen möchte. Und zwar nicht aus der trainerischen Sicht, sondern aus der sportphysiotherapeutischen Sicht. Es wird mir in diesem Podcast nicht darum gehen, dass ich über Tricks und Tipps rede, wie man dem Hund beibringen kann, an der Leine zu reden, sondern ich möchte in dieser Folge ein bisschen dafür sensibilisieren, was der Hund körperlich überhaupt können muss, um an der Leine zu gehen. Und das, finde ich, ist ein unglaublich wichtiges Thema. Die sogenannte Leinenführigkeit wird relativ früh im gemeinsamen Zusammenleben mit dem Hund erwartet, beziehungsweise der Wunsch, dass diese erreicht wird, ist relativ groß bei den meisten Hundehaltern, gerade wenn man wirklich im städtischen Umfeld lebt und mit dem Hund oft und häufig an der Leine auch spazieren gehen muss. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar körperliche, natürlich auch mentale, aber körperliche Gründe vor allen Dingen auch, die die Sache mit der Leinenführigkeit ein bisschen schwierig machen können. Und darüber mag ich jetzt ein paar Minuten mit euch reden. Mal vorweg, was ich überhaupt unter Leinenführigkeit verstehe. Denn das ist ja auch wieder so ein Begriff, der im Allgemeingebrauch, im Umgang mit Hunden benutzt wird, aber wo vielleicht auch jeder ein anderes Bild davon hat. Also wenn ich von Leinenführigkeit rede oder davon, dass der Hund gut an der Leine gehen kann oder dass das Leinenverhalten bzw. das Verhalten des Hundes an der Leine so ist, dass man sich gut mit ihm bewegen kann, dann habe ich folgende Bilder im Kopf. Ich möchte gerne, dass der Mensch mit dem Hund an der Leine sich bewegen kann, idealerweise wo immer er möchte, und die Leine keine Spannung hat. Also ich will keine gestraffte Leine haben, weder weil der Hund hinter mir ist, noch weil er zur Seite geht, noch weil der vor mir ist. Es soll also eine entspannte Leine sein. Ich hätte gerne, dass der Hund vom Tempo her einigermaßen passend zum Menschen ist. Also sprich, ich möchte nicht, dass ich als Mensch hinter meinem Hund herrennen muss oder dass ich extrem schleichen muss oder dass ich alle 2 Sekunden stehen bleiben muss. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir einen Weg gehen, um eine bestimmte Strecke hinter uns zu bringen. Ne, natürlich gibt es Spaziergänge, wo ganz klar ist, dass der Hund jetzt hier mit seinen Bedürfnissen im Vordergrund steht. Dann bleibe ich stehen, dann kann der schnüffeln. Aber ich denke jetzt einfach mal daran, ich verlasse das Haus und habe eine bestimmte Strecke zurückzulegen, um zum Beispiel zu meinem etwas weiter weggeparkten Auto zu kommen. Und auf dieser Strecke ist der Fokus nicht auf, wir genießen jetzt hier gerade die Umwelt, sondern wir bringen diesen Weg hinter uns, weil wir dann etwas anderes machen möchten. Und auf dieser Strecke hätte ich auch gerne, dass der Hund nicht plötzlich in die Leine springt, dass der nicht immer aufgeregter wird, dass wir miteinander trotzdem noch kommunizieren können, dass er ansprechbar ist und dass ich auch selber kein unangenehmes Gefühl beim Laufen habe. Ich glaube, so kann ich das ganz gut in Bildern zusammenfassen. Das sind eine ganze Menge Anforderungen. Das sind wirklich viele, viele Aufgaben, die der Hund für mich als Mensch an dieser Stelle erfüllen muss. Und vor allen Dingen sind da auch Sachen bei, wo ich ganz klar sagen muss, das kann nicht jeder Hund in jeder Lebensphase. Wirklich körperlich nicht. Und die Punkte, die mag ich jetzt ein bisschen herausarbeiten. Es mag sein, dass ihr ganz andere Vorstellungen davon habt, wenn ihr euch mit der Leine und eurem Hund bewegt. Es kann sein, dass ihr keine 2-Meter-Leine im Kopf habt, wie ich das gerade hatte, oder keine 3-Meter-Leine, keine 4-Meter-Leine, dass ihr vielleicht an Schleppleinen denkt oder an 5-Meter-Leinen. Aber selbst dann ändert sich das Ganze, was ich gerade beschrieben habe, nicht wirklich, weil ich möchte auch nicht, dass ich an einer deutlich längeren Leine hinter meinem Hund herhetzen muss oder dass der mich seitlich wegzieht oder dass ich plötzlich abgestoppt werde. Beziehungsweise ich möchte auch dann eine einigermaßen entspannte Leinenhaltung haben. Natürlich habe ich eine lange Leine immer ein bisschen unter Spannung, will heißen, ich lasse die, wenn ich die in der Hand habe, wenn ich sie nicht wirklich schleppen lasse, durchaus in einem Kontakt zum Hund. Ich möchte nicht, dass der Hund mit einer durchhängenden Leine plötzlich Gas gibt, weil irgendwas ist und er bremst in eine plötzlich gespannte Leine hinein, weil er gar nicht gemerkt hat, dass diese gerade so durchhängt, dass er wirklich zu viel Schwung hat, um in die Leine reinzustoppen. Aber diese Grundspannung ist trotzdem nicht so, dass der Hund die straff hält, ne? Also dass ich wirklich das Gefühl habe, er bewegt mich an der Leine, wenn ich nicht entsprechend gegenarbeite. Das noch einmal dazwischen erklärt, die Leinenlänge an der Stelle ist für das Bild, was ich im Kopf habe, nicht wirklich relevant. Wenn wir diese lockere Verbindung zwischen Mensch und Hund haben wollen, mit einem Hauch von Spannung in der Leine, aber eben nicht so, dass Hund und Mensch sich über die Leine kontinuierlich beeinflussen, dann ist es wichtig, dass der Hund auch in der Lage ist, das von mir vorgegebene Tempo zu laufen. Und das ist mit eines der größten Schwierigkeiten, wenn es um das Beibringen eines angenehmen Leinenlaufverhaltens geht. Sehr häufig wird zu einem Zeitpunkt, wo der Hund diese Aufgabe körperlich noch gar nicht erfüllen kann, eingefordert, dass er sich meinem Lauftempo anpasst. In meiner Welt ist es tatsächlich ein bisschen unfair dem Hund gegenüber, weil ich eine Aufgabe stelle, auf die er noch nicht wirklich vorbereitet ist und wo die Gefahr, dass er Fehlversuche hat, dass er die Aufgabe nicht so erfüllt, wie ich sie haben möchte, enorm groß ist. Dazu kommen natürlich auch mentale Komponenten, gerade im Junghundealter, wenn die Welt draußen noch extrem aufgeregt ist, wenn für manche Hunde auch einfach ein Bewegungsmaß dazugehört, was sich nicht gut verbinden lässt mit einem langsamen Laufen an der Leine, wird es natürlich nicht einfacher. Okay, warum komme ich auf den Gedanken, dass es für manche Hunde in manchen Lebensphasen körperlich noch nicht umsetzbar ist? Das kann ich ziemlich genau erklären. Der Körper selber, wenn wir jetzt gerade die Junghundezeit betrachten, ist noch im Wachstum. Der Hund verändert sich, die Schrittweiten verändern sich, die Muskulatur verändert sich. Es gibt Phasen, wo er vielleicht hinten ein bisschen höher ist oder vorne ein bisschen höher. Manchmal sind die Beine so schlaksig, dass wir das Gefühl haben, die passen überhaupt nicht zum Körper. Es gibt Wachstumsphasen, da wirkt der Kopf noch sehr groß, das Gewicht am Kopf ist im Verhältnis zum Körper deutlich höher. Und es gibt definitiv Phasen, wo wir nicht mal erkennen können, ob der Hund jetzt gerade einen sauberen Schritt geht, einen Trab geht oder ob er versucht zu galoppieren. Ich bleibe jetzt auch erstmal in diesem Junghundbeispiel, weil viele Menschen tatsächlich in dieser Phase anfangen, dem Hund beizubringen, an der Leine zu laufen. Und das heißt, ich würde euch jetzt einfach mal bitten, wenn ihr so darüber nachdenkt, wie Junghunde sich bewegen, wie viel Luxusbewegungen auch oft in diesen Bewegungen noch mit dabei sind. Wir haben also durchaus auch Bewegungen, selbst wenn die vermeintlich geradeaus gehen, wo man das Gefühl hat, die können gar nicht auf einer Linie laufen. Die schwanken die ganze Zeit hin und her. Die haben noch gar nicht das Gleichgewicht. Und die müssen auch das Gleichgewicht noch nicht haben. Denn aus rein gesundheitlichen Gründen ist es sogar tatsächlich wichtig, dass die Hunde in dem Alter, in dieser Wachstumsphase noch Luxusbewegungen machen, die ihre Gelenke in verschiedenen Richtungen fordern, die sich im natürlichen Bewegungsbild immer mal wieder mit Bewegungen auseinandersetzen müssen, die nicht einfach nur ein stupides Geradeausgehen sind. Also es gibt ja auch diverse Regeln, wie lange man mit einem jungen Hund an der Leine gehen soll. Es ist jetzt nicht so, dass ich noch der Meinung bin, dass man die auf die Minute einhalten muss, aber die haben einen Grund. Und der Grund ist unter anderem, dass der Körper des Hundes dafür einfach noch nicht gemacht ist. Das ist ein anderes Bewegen, als wenn die Hunde sich frei in der Wohnung bewegen oder vielleicht auch im kleinen Garten. Das ist ein anderes Bewegen, wenn die miteinander mit mehreren Hunden in Interaktion sind. Und wenn wir dann von unserer Seite die Anforderung stellen, dass der Hund, wenn der an der Leine ist, auch noch für jeden Moment, den wir uns bewegen, unser Tempo übernimmt, ist das eine zusätzliche Aufgabe zu einem Zeitpunkt, wo das Bewegungsbild eh noch nicht ausgereift ist, die den Hund ordentlich aus der Bahn werfen kann. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es kann also wirklich sein, dass allein die Anforderung, dass wir das Tempo vorgeben, dafür sorgen, dass der Hund noch mehr zur Seite schwankt. Oder dass der Hund wirklich ein Problem damit hat, so langsam zu gehen und entsprechend immer mehr Geschwindigkeit aufbauen möchte, um aus diesem langsamen Laufen rauszukommen. Der Konflikt an dieser Stelle, was die Gesunderhaltung betrifft, ist enorm. Denn gerade wenn es uns trainerisch gelingt, in dieser Phase dem Hund trotzdem beizubringen, an unserer Seite zu bleiben, ist es nicht selten so, dass wir die Grundgangarten, das normale Bewegungsbild des Hundes zu einer Phase verändern, die sich dann auf das gesamte spätere Leben und die gesamten späteren Bewegungen an der Leine auswirken können. Wenn ich meinem Junghund ein Gangbild beibringe, bei dem er sich zurücknehmen muss, bei dem er lernt, dass er seine Beine nicht mehr richtig hebt, weil er kürzere Tritte macht, bei dem er sich im Rücken verspannt, weil er sonst das Tempo nicht halten kann. Und wenn ich dieses Gangbild an der Leine auch noch deutlich verstärke, weil es genau das ist, was ich gerade möchte, beziehungsweise weil ich vermeintlich verstärke, dass er einfach nur an meiner Seite ist, aber ich verstärke natürlich auch diese Bewegungsmuster und dieses körperliche Verhalten mit, dann bekomme ich das auch hinterher. Und wenn ich dann noch ein Signal darüber setze, wenn wir an das bei mir denken oder auch einen Fuß im Freizeitbereich, im Alltagsbereich, dann wird der Hund, auch wenn er das Signal hört, in Zukunft, wenn wir es gut trainiert haben, genau dieses Verhalten zeigen. Und das ist etwas, was ich ein bisschen schade finde und wo ich wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, dass ich bei meinen Hunden das an der Leine laufen immer sehr langsam gesteigert habe. Und das hatte jetzt wirklich weniger was damit zu tun, dass wir auch damals schon diese Vorgaben hatten, dass man mit jungen Hunden nicht so weit laufen darf. Ich habe jetzt seit über 30 Jahren Hunde. Sondern es hat vielmehr was damit zu tun, dass ich mich nicht in diesen Dauerkonflikt bringen möchte, dass ich von meinem Hund etwas verlange, was er noch gar nicht leisten kann. Das heißt, ich nehme tatsächlich zu Beginn wirklich in Kauf, dass wir uns außerhalb meiner Komfortzone bewegen, dass ich mich dem Tempo meines Hundes anpasse, um dann nach und nach dem Hund zu erklären, dass auch er sich anpassen kann. Das bedeutet, dass ich für mich nicht hingehe und sage, ich sorge dafür über Kekse, Leckerchen oder Ähnliches, dass der Hund kontinuierlich an meiner Seite bleibt, dass ich dabei wahrscheinlich auch sogar noch langsamer laufe, weil ich ja mich darauf konzentrieren muss, dass ich den Hund entsprechend passend verstärke, sondern ich gehe hin und sage, okay, die aktuellen Bedingungen sind so, dass du ein Grundtempo vorgibst und ich muss dafür sorgen, dass ich das auf irgendeine Art und Weise erstmal bedient bekomme. Das heißt jetzt nicht, dass ich hinter meinem Hund herrenne. Das bedeutet aber auch, dass ich mir gut überlege, wo ich laufe und zum Beispiel vermeide, dass ich so Strecken gehe, wo der Hund einen unglaublichen Zug nach vorne entwickelt. Ich suche dann wirklich eher Bereiche für kurze Strecken, wo es immer mal wieder Stellen gibt, wo gerne geschnüffelt wird. Oder ich gehe tatsächlich sogar hin und sorge dafür, dass an manchen Stellen geschnüffelt wird, um einfach mal kurz den Druck rauszunehmen. Oder wir machen Pausen und halten uns kurz auf und dann wird tatsächlich auch noch geübt, dass wir an den Stellen einfach mal kurz ruhig verharren können. Alles immer in winzig kleinen Einheiten. Und das sind bei mir wirklich, gerade mit einem ganz jungen Hund, zu Beginn 30 Sekunden, eine Minute, vielleicht mal 90 Sekunden. Viel mehr ist das gar nicht. Dafür aber sehr häufig am Tag. Also das heißt, wenn ich rausgehe und wirklich dann auch zum Pipi machen, die Leine dran machen muss, dann ist es so, dass ich stellenweise sehr schnell gehe und dass ich an manchen Stellen, gerade wenn die Hunde sich dann gelöst haben, wirklich sage, so, jetzt gucke ich mal, dass wir eine kurze Pause machen, dass wir kurz schnüffeln, dass wir einfach einen Moment zur Ruhe kommen, ohne dass ich da schon groß rein verstärke. Also ich passe die Bedingungen an. So, jetzt habe ich ganz viel darüber geredet, wie ich das so mache. Jetzt mag ich aber auch noch erklären, warum. Grundgedanke in meiner Arbeit und in dem Miteinander mit meinen Hunden sollte immer wieder sein, dass ich Aufgaben stelle, bei denen der Hund auch eine Chance hat, sie zu erfüllen. Und bei manchen Hunden ist es so, dass es deutlich länger dauert, bis sie wirklich langsam und koordiniert gehen können. Und bei diesen Hunden möchte ich einfach, dass ich die Aufgabe, passe dich mir an, erst stelle, wenn sie dazu körperlich in der Lage sind. Woran merke ich das, dass sie das noch nicht schaffen? Das merke ich zum Beispiel daran, wenn ich die Leine dann tatsächlich in Spannung gehen lasse, wenn ich kürzer gehe, also langsamer gehe, dass sich die Schritte deutlich verkürzen. Ich sehe, dass mehr Spannung, mehr, ja wirklich mehr Anspannung in die Bewegung reinkommt. Die sehen nicht mehr so locker, leicht und federnd aus. Ich habe einen Rücken, der weniger Bewegung zeigt. Oft werden die Hinterbeine ein bisschen nach außen gestemmt, weil die Hunde sich vermehrt abdrücken. Das Bewegungsbild habe ich tatsächlich auch, wenn der Hund aufgrund seiner Erregungslage sich schneller bewegen möchte, irgendwo hin möchte. Es macht also Sinn, gegebenenfalls wirklich auch einen Trainer oder einen Therapeuten zu bitten, da einmal drauf zu schauen, dass man das für sich ein bisschen trennen kann. Es ist aber häufig so, dass wir nicht nur die Erregungslage haben, sondern tatsächlich auch wirklich die körperliche Problematik. Vor allen Dingen, wenn der Hund im Großen und Ganzen insgesamt eigentlich draußen schon entspannt ist. Neben diesen etwas steiferen Bewegungen und diesem stachsigen Gang haben wir oft auch den Eindruck, dass der Hund sich insgesamt in seiner Bewegung zurücknimmt. Das heißt, wenn er sich wirklich bemüht, bei uns an der Seite zu gehen oder sein Tempo zu verringern, sehen wir auch sehr häufig, dass die Bewegungen des Kopfes weniger werden, dass die Beine, die Vorderpfoten nicht so weit nach vorne gehen. Wir haben manchmal das Gefühl, dass die Bewegungen von vorn und hinten nicht ganz zusammenpassen. Das sind also Sachen, da kann man auch wirklich mal ein Handy aufstellen und dran vorbeilaufen und sich einmal filmen und kann einfach mal schauen, wie sieht das denn von der Seite aus, weil von oben ist der Blick oft ein anderer. Dann noch hingeht und beobachtet seinen Hund wirklich in den freien Bewegungen, hat man einen ganz guten Vergleich darüber, wie der Hund sich im Freien gerade bewegt und wie sich das Ganze verändert, wenn er sich wirklich für den Moment an der Leine zurücknimmt. Dazu kommt, dass wir natürlich über die Art und Weise, wie wir den Hund verstärken, auch wieder Einfluss auf das Gangbild nehmen. Und oft ist es so, dass die Hunde uns dann auch noch anschauen. Einfach weil sie die Futterbelohnung bei uns erwarten oder weil sie sich darüber freuen, dass sie ein verbales Lob bekommen. In diesem Anschauen beim jungen Hund kommt wieder Unruhe in den Körper. Der kann das nämlich eigentlich noch gar nicht, dass er geradeaus läuft und dabei zur Seite guckt. Meistens driftet die Hinterhand, die Hinterbeine, der hintere Teil des Körpers dann auch wirklich zur Seite. Das heißt, der Kopf geht nach rechts, der restliche Körper geht nach links. Und wir bewegen uns dann trotzdem weiter und wir möchten trotzdem, dass der Hund nicht an der Leine zieht. Ausfallbewegungen, Ausgleichsbewegungen, die dann gemacht werden, wenn der Hund versucht, wieder in eine gerade Linie zu kommen, sind sehr häufig auch Schlenkerbewegungen, die die Leine plötzlich spannen. Manchmal ist es so, dass der Hund auch erst auf die andere Seite geht. Also da kommt ganz viel Unruhe rein. Und auch das ist wieder ein Punkt, wo ich sage, der kann das körperlich noch gar nicht. Der ist nicht in der Lage, sich wirklich so auszubalancieren, dass Kopfbewegungen ihn nicht aus dem Gleichgewicht bringen, dass heftige Rutenbewegungen ihn nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Und er kann es auch noch nicht gut, wenn ich ihm dann einen Keks gebe, ein Leckerchen gebe, sich wirklich zu koordinieren und gleichzeitig zu fressen. Auch das sind so Kleinigkeiten, wo man schon sieht, Mensch, eigentlich ist das Laufen an sich noch ganz schön schwierig. Nun ist es natürlich so, dass ich auch nicht wochenlang mit einem Hund an der Leine laufen möchte, der kontinuierlich immer wieder ein Verhalten zeigt, was ich später nicht haben möchte. Das ist klar. Da sind dann so ein bisschen die Trainer gefragt, die mittlerweile wirklich großartige Ideen haben, wie man diese Zeit auch sinnvoll überbrücken kann und die vor allen Dingen auch erklären, dass man in diese Phasen auch nicht rein verstärken soll. Da geht es dann auch darum, dass man so ein bisschen darauf achtet, was sonst noch alles für den Hund als Verstärker für sein Verhalten zählt. Es ist ja nicht nur die Leckerchengabe. Aber wenn man das so ein bisschen bereinigt, ist es durchaus so, dass man sich sagen wir mal, nach und nach auf ein Verhalten einigen kann, wo wir am Anfang als Mensch viele Kompromisse machen und dann muss der Hund nach und nach anfangen, Kompromisse zu machen und dann sind wir irgendwann in einem Alter. Bei den manchen Hunden ist es tatsächlich erst mit 10, 11 Monaten, wo sie körperlich in der Lage sind, sich streckenweise an unser Laufen anzupassen. Ungünstig ist es, wenn dann ausgerechnet in der Pubertät, sprich, der Körper kann es eigentlich, aber die mentale Situation ändert sich. die Anforderungen verstärkt werden und man sagt, jetzt bist du körperlich so weit, jetzt musst du aber wirklich mal das Tempo an mich anpassen. Da darf man sich dann auch gerne wieder ein bisschen Motivationsaufbau von Seiten des Trainers oder des Therapeuten holen, wenn das alles nicht so klappt, wie es eigentlich körperlich schon gehen sollte. Und vielleicht muss man noch ein paar Wochen länger ein paar Kompromisse machen. Denn wenn wir es schaffen, die Anforderungen für unseren Hund so zu gestalten, dass wir in den Lebensphasen, wo er das wirklich körperlich noch nicht gut kann, auch nur ganz mini kleine Sequenzen einfordern oder verstärken, in denen das gut ist, werden wir erfahrungsgemäß im Laufe des Wachstums und der Weiterentwicklung immer öfter von unserem Hund auch das Angebot bekommen, ohne dass wir ihn auf irgendeine Weise dazu bringen müssen. Es geht gar nicht darum, dass wir zu Beginn, wenn wir mit der Leine arbeiten, sofort das Verhalten bekommen, was wir haben möchten, sondern in meiner Welt können wir diesen Weg auch gehen, indem wir die kurzen kleinen Momente, wo es funktioniert, verstärken und für die restliche Zeit dafür sorgen, dass wir das, was wir nicht wollen, nicht unnötig verstärken, beziehungsweise die Gesamtbedingungen so schaffen, dass wir ein nicht gewünschtes Verhalten einfach so wenig wie möglich auslösen. Ich weiß, dass da unglaublich viel Theorie drin ist. Und wer wirklich in der Innenstadt lebt, wer in Bereichen lebt, wo viel Autoverkehr ist, wo Fahrräder fahren, wo Kinder rennen, der hat andere Ansprüche, was die Sicherheit und die Sicherung seines Hundes betrifft. Und der muss einfach recht früh auch an der Leine gehen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es trotzdem jetzt mit dieser Podcast-Folge ein bisschen dazu beiträgt, dass wir auch in solchen Situationen sensibler werden und ein bisschen darüber nachdenken, ob wir jetzt gemeinsam durch Management, durch eine Phase, durch eine Zeit durch müssen oder ob es wirklich schon Sinn macht, dem Hund etwas beibringen zu wollen. Ist es so, dass wir selber unsere Frustration oder unser Empfinden für Misserfolge in ein anderes Licht rücken können, wenn wir das Verständnis dafür haben, dass der Hund diese Aufgabe, die wir stellen oder die das Leben, unsere Lebenssituation ihm gerade stellt, wirklich noch nicht gut bewältigen kann. Im sportlichen Kontext gibt es durchaus Sportarten, wo schon sehr früh daran gearbeitet wird, dass die Hunde wirklich auch an der Seite, bei Fuß des Menschen gehen. Und selbst da, muss ich sagen, bringt dem Hund den Grundgedanken, die Grundidee davon gerne ganz früh bei. Das ist tatsächlich etwas, was wirklich sinnvoll ist, gerade wenn ich es später vermehrt nutzen möchte. Aber in meinem Weg, einen jungen Hund für den Sport vorzubereiten, ist es nicht so, dass ich dann schon über längere Zeiten oder Strecken arbeite, dass ich den Hund schon 5, 6, 7, 8 Meter am Stück bei Fuß gehen lasse, obwohl er eigentlich erst 12 Wochen alt ist, nur weil ich es über Futter erreichen kann oder weil ich es über einen bereits aufgebauten Handtarget erreichen kann. Denn auch dann bringe ich den Hund in Bewegungen hinein, ich bringe ihm Bewegungen bei, die ich später im sportlichen Kontext sowohl aus Leistungsgründen als auch aus Gesundheitsgründen eigentlich gar nicht sehen möchte. Für diejenigen, die schon mehrere Hunde für den Sport ausgebildet haben, wird das jetzt nichts Neues sein. Trotzdem werde ich das jetzt hier einmal so ganz anmaßend feststellen. Es geht nicht darum, dass wir von Anfang an die gewünschten Verhaltensweisen mit Dauer aufbauen. Wichtig ist, dass der Hund früh lernt, dass es dieses Verhalten gibt, dass das möglich ist, sich so zu bewegen und dass ich dann einen guten trainerischen Weg finde, dem Hund das zu dem Zeitpunkt so beizubringen, dass er dann auch, in dem Moment, wo ich Dauer erwarte, das Ganze mental und körperlich leisten kann. Denn dann bin ich in einem angenehmen Trainingsmodus, in einem angenehmen Bereich etwas zu vermitteln. Dann kann Lernen gut funktionieren und ich sorge dafür, dass ich ja im Prinzip so fehlerfrei wie möglich die Aufgabe für den Hund erkläre. Meistens ist es so, dass dann auch deutlich schneller gelernt wird, weil der Hund im Aussortieren seiner Verhaltensweisen, die verstärkt worden sind, von uns sogar gezielt verstärkt worden sind, viel weniger überlegen muss, was er jetzt tun soll oder was er nicht tun soll. Denn wenn er die Aufgabe schon erfüllen kann, hat er auch eine höhere Trefferchance und dementsprechend habe ich eine viel höhere Möglichkeit, ihn dafür auch zu verstärken. Und so werde ich jetzt tatsächlich diese Folge, die etwas andersartige Folge zum Thema Leinenführigkeit für euch beenden und hoffe einfach, dass es vielleicht ein bisschen weniger Frust oder ein bisschen weniger Druck auf eurer Seite gibt, wenn ihr mit eurem Hund rausgeht und es einfach an der Leine noch nicht so funktioniert, wie ihr das möchtet. Und kann mir nur wünschen, dass ihr im Zweifel wirklich auch mit eurem gesunden Hund mal einen Therapeuten besucht, der sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, wie die Bewegungen des Hundes so funktionieren und weniger in der reinen krankheitsorientierten Arbeit ist und da wirklich auch einfach mal beraten lasst, was kann mein Hund aktuell schon? Ist er wirklich in der Lage, das, was ich ihm jetzt von den Bewegungen her zumuten möchte, gut zu machen oder sollte ich noch ein bisschen warten? Ich wünsche euch ganz viel Freude daran, eure Hunde zu beobachten und gemeinsam mit euren Hunden zu lernen. Und natürlich wünsche auch ich mir ganz viele Hunde, die wunderbar an der Leine gehen können, ohne Aufregung, ohne Fehlverhalten. Denn das macht es uns Hundehaltern allen einfacher, wenn wir mit gut an der Leine gehenden Hunden uns in Bereichen bewegen können, wo es dann vielleicht auch mal etwas enger ist und man aneinander vorbeigehen muss.